Diese Episode wird unterstützt von Blackroll. Sicherlich kennt ihr Blackroll schon und habt sicherlich auch schon das ein oder andere Tool bei euch herumliegen. Hoffentlich staubt es nicht so sehr ein, denn mit der Blackroll kann man so einiges anstellen. Ihr könnt sie nicht nur präventiv zum Ausrollen nutzen, sondern natürlich auch für diverse Core- und Stapelübungen, die ich übrigens auch in meinem neuen Buch mit reingenommen habe. Des Weiteren möchte ich euch ganz besonders eine auf Läufer zugeschnittene sogenannte Running Box ans Herz legen. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder in Deutschland und war natürlich jetzt nicht mehr so die Höhenmeter gewohnt und habe doch tatsächlich gestern mal wieder ein sehr hartes Intervall gewagt. Ich habe wirklich ein bisschen Blut geleckt und bin einige Male 30 Sekunden im schnellen Tempo einen Berg hoch mit jeweils 30 Sekunden Trab- oder Gehpause und war ganz schön am Anschlag am Ende und war dann heilfroh, als ich dann nach der Einheit später am Abend meine Muskulatur noch gut mit dem Duoball ausrollen könnte. Und ich habe auch ganz viel die Mini-Blackroll im Einsatz, gerade wenn mal irgendwie zum Beispiel an der Wade was zwackt oder so kleinere, lokalere Stellen einfach behandelt werden müssen, ein bisschen ausgerollt werden oder auch so eine Art Akupressur kann man damit machen, dann sind es einfach geniale Tools. Und wer es vielleicht noch nicht weiß, diese tollen Widerstandsbänder, naja, die sind ja wirklich super auch einzusetzen für Core- und Stabi-Training. Ja, im Rahmen von Übungen, die man ganz einfach zu Hause machen kann. Ihr müsst euch da nicht irgendwie auf Maschinen abquälen im Gym. Ihr könnt ganz einfach das Band, das auch in der Running Box enthalten ist, das grüne zum Beispiel nehmen, um die Bicycles auf dem Rücken, also wie Radfahren auf dem Rücken zu machen und dabei eben diese Dehnung in das Band reinbringen. Und ihr werdet merken, dass euch das total auf den Trails entgegenkommt. Ihr spürt eigentlich schon, wenn ihr 2-3 Mal so ein paar Wiederholungen macht auf jeder Seite mit diesem Band, ganz schnell eine höhere Widerstandskraft in den Außenbändern vor allem. Übertreibt es nicht gleich, aber wendet das Band ruhig mal an, um auch so Sachen wie kleinere Sprünge zu machen oder seitliche Ausfallschritte. Also ihr könnt da variabel sehr viel damit machen. Toll an der Running Box ist auch noch, dass sie die kleinere Classic Blackroll enthält. Die ist ein bisschen schmaler und passt daher auch in jede kleine Reisetasche noch rein. Ja, mit dem Code ANNA2023 könnt ihr nach Belieben im Blackroll Shop stöbern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und jetzt geht's weiter in die Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast, wo es sich vor allem darum dreht, wie du Trailrunning nicht nur zu deinem Sport, sondern auch zu deinem Lifestyle machen kannst. Heute allerdings gibt es ein paar Anekdoten aus dem wahren Leben, wie ich ja manchmal so schön sage, aus dem ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Und ja, hinter uns liegt wirklich eine lange Reise von Tunesien nach Deutschland, dazu gleich mehr. Ich möchte heute auch noch Hörerfragen beantworten, die mir Sabrina geschickt hat. Sabrina ist seit einigen Monaten im Coaching und ja, hat sich auch Zeit genommen, mal ein paar Fragen zu stellen, die sie meinte, doch gut für den Podcast wären. Dazu kommen wir später auch noch. Erstmal ein herzliches Dankeschön an euch, die schon das Buch gekauft haben, schon in den Händen gehalten haben oder in den Händen halten. Trailrunning für Frauen, welches vor knapp 4 Wochen erschienen ist im Meyer Sportverlag. Und habe tolles Feedback bisher bekommen. Leute machen sich wirklich die Mühe, Leser, Leserinnen auf Facebook Stories zu teilen, vielleicht auf anderen sozialen Medien auch. Instagram weiß ich jetzt ja gerade nicht, aber auf jeden Fall Leute, die sich die Mühe machen, ja, ein bisschen drüber zu erzählen und das Ganze zu verbreiten. Denn ich denke, das Buch steckt wirklich voller guter Ideen und autobiografischen Ratschlägen, wie man so schön sagen kann. Ratgeber klingt ja immer so ein bisschen, oh Gott, nicht schon wieder der nächste Ratgeber, wo mir jemand vorschreibt, wie ich was machen soll. So ist es nicht gemeint, aber es bringt es doch ein bisschen auf den Punkt, denn es ist so ein bisschen ein Ratgeber auch fürs Leben. Einfach ein Rat, den ich aus meinem eigenen Leben an euch weitergeben möchte. Nicht im Sinne von so geht es, sondern was die persönlichen Erfahrungen aus jetzt so vielen Jahrzehnten Laufens sind, die einfach einmal in einen ganzen Text eingeflossen sind. Und ich habe jetzt seit Donnerstag selber das Buch in den Händen und war sehr aufgeregt, es zu fühlen, zu riechen. Ich rieche immer an neuen Büchern vor allem. Für mich ist das so ein ganz wichtiges Element. Wie riecht ein Buch? Es gibt schlecht riechende Bücher und gut riechende Bücher. Ich habe einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Das ist wie bei Menschen auch. Wenn mir irgendwas nicht gut riecht, wer kennt das nicht, dann ist gleich so ein bisschen so ein Und ich war sehr erleichtert, dass ich mein Buch für gut riechend befunden habe. Und habe dann mal so ein bisschen durchgeblättert und habe echt gedacht, mein Gott, das hast du echt alles letztes Jahr geschrieben. In diesem ganzen Trubel, in diesen Umwälzungen, die letztes Jahr stattgefunden haben, und bin jetzt hier ein Jahr später nach Vertragsunterzeichnung beim Verlag, sitze ich jetzt hier in der Ferienwohnung eines Bekannten in Garmisch. Draußen windet es etwas, es ist sehr kalt, garstig, regnerisch, sehr gemütlich. Hocke hier im Wohn-Esszimmer und schaue auf meine altbekannten Berge. Ein schönes Gefühl und gleichzeitig auch wissend, es ist alles okay, wie es ist. Es war eine ganz wichtige Zeit hier. Ich habe hier positive und negative Erfahrungen gemacht, aber dennoch rufe ich mir gerade jetzt die positiven Dinge in Erinnerung und versuche mich nicht an dem aufzuhängen, was vielleicht nicht so toll lief, ob das jetzt in persönlichen Beziehungen war oder auch beruflich, ich viele, viele Downphasen hatte und oft davor war, aufzugeben in der Selbstständigkeit, und Garmisch mir auf der anderen Seite ganz, ganz viel ermöglicht hat. Also was heißt Garmisch hat mir was ermöglicht. Der Schritt nach Garmisch zu gehen, der nicht leicht war von Baden-Baden damals, 2016, war ein sehr prägender Schritt. Er kam mit ja auch sehr vielen Kosten im Sinne von, es hat ja alles einen Preis, wenn man Entscheidungen trifft. Ich meine damit jetzt nicht monetär, sondern im übertragenen Sinn. Ich treffe eine Entscheidung und was hat das für Konsequenzen? Und die Konsequenzen waren nicht ohne, weil meine Kinder mit auch dabei waren. Und für die war das nicht leicht. Und das sind natürlich Sachen, würde ich heute nochmal alles so wieder machen? Weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht ein bisschen anders. Ich weiß es nicht. Ich denke, man kann im Rückblick oft das Leben besser verstehen, als wenn man mittendrin steckt. Dennoch trage ich hier ganz, ganz viele positive Erlebnisse immer noch in meinem Herzen. In Garmisch sind für mich sehr viele Türen aufgegangen, in denen ich oder durch die ich durch bin und meinen Weg für das heutige Leben, was ich mir jetzt in Tunesien einfach erlauben kann zu leben, geschaffen habe. Also das sehe ich jetzt schon so. Und natürlich schaue ich ein bisschen wehmütig auf die Zugspitze und denke so, boah, das waren schon echt irre Touren, auch letzten Sommer so schöne Routen da hoch. Und die Fitness, die ich dann natürlich auch da hatte, die jetzt nicht ganz flöten gegangen ist, aber natürlich habe ich jetzt nicht mehr diese ganz starke Kraft, Ausdauer und auch Grundlage am Berg, jetzt durch die 8 Monate in Tunesien. Aber es muss ja vielleicht auch nicht sein. Also der Anspruch, jetzt da anzuknüpfen, wo man war, ist sowieso Quatsch. Das sage ich auch immer im Coaching den Leuten. Wir fangen da an, wir machen jetzt da weiter, wo du jetzt stehst. Und genau so sehe ich das jetzt auch. Ich stehe jetzt an einem anderen Punkt und das akzeptiere ich. Und es sind jetzt halt nicht mehr die zigtausend Höhenmeter, die ich in der Woche mache und im Monat, sondern es ist einfach anders geworden. Es hat sich verändert. Ja, also dahingehend war das eine sehr schöne Erfahrung, hier in Deutschland wieder anzukommen, das Buch in den Händen zu halten. Am Donnerstagabend habe ich dann direkt noch vor der Wohnung hier eine sehr, sehr treue Podcast-Hörerin, die Linda, ganz liebe Grüße an dich, Linda, getroffen. Wir haben uns draußen ein bisschen verschnackt, bis es dann angefangen hat zu regnen und wir dann uns trennen mussten quasi, weil es wirklich angefangen hat, ja, ein bisschen stärker zu regnen. Habe ihr noch ein Buch übergeben und haben uns ein bisschen unterhalten. Es war sehr schön, Leute persönlich kennenzulernen. Auch gestern einen Athleten, den ich schon länger betreue, der sich auf einen langen Ultramarathon diesen Sommer vorbereitet, schon seit einigen Monaten, letztes Jahr auch schon im Coaching war. Liebe Grüße an Daniel aus dem Allgäu. Auch da konnte gestern ein persönliches Treffen in Garmisch stattfinden, beim kurzen Café in der Stadt. Und das sind natürlich dann schon so Momente, die mich dann auch sehr berühren, weil ich einfach denke, Mensch, da investiert jemand Zeit, Geld und Energie in eine Person, die er erstmal so gar nicht kennt. Und ja, man hört vielleicht von einer Person, man liest, man hört, man sieht auf Bildern irgendwas, aber so jemanden wirklich persönlich kennenzulernen, das hat mich schon auch sehr berührt gestern, dass Daniel so offen dafür war und natürlich auch auf der anderen Seite für mich sehr bereichernd, die Athleten, die ich betreue, oder einen Teil davon auch persönlich kennenzulernen. Ich kenne die meisten in persona, live und in Farbe, aber einige auch nicht. Und wenn sich dann sowas so spontan ergibt, ohne große Vorplanung, ist das umso schöner. Ja, das erstmal dazu. Die Hörerfragen kommen dann gleich zum Thema Hitze, die ja vielleicht auch für einige von euch eine Rolle spielt, wenn ihr diesen Sommer Rennen vorhabt, die vielleicht im Hochsommer liegen oder auch in Gefilden, wo es tendenziell eher etwas wärmer ist. Da kann ich auch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ja, ansonsten muss ich sagen, war jetzt der Übergang von Tunesien hierher gar nicht so krass oder voll anders. Also ich hatte mir das ein bisschen extremer vorgestellt und dachte, das ist wirklich so ein Kulturschock hier. War es aber gar nicht, ne? Nach diesen 8 Monaten jetzt. Natürlich war es was anderes fürs Auge, hier jetzt herzukommen in diese doch relativ, ja, in diese Tristesse, sage ich jetzt mal, aus Grau, aus Schnee, aus Kälte, aus Nebel. Braucht kein Mensch, ehrlich gesagt, aber ist nun mal so, hier hat auch was Gemütliches. Natürlich ist das immer blöd zu vergleichen, Mittelmeerklima jetzt mit hier, das ist, den Vergleich muss ich jetzt nicht machen. Es ist einfach anders, ich hatte mich auch darauf eingestellt, dass das Wetter nicht so prickelnd wird. Nichts für ungut, es ist, wie es ist. Und hatten uns die Reise auch eingeteilt auf einige Tage. Wir sind am letzten Dienstag Nachmittag losgefahren Richtung Tunisser Hafen. Da hatte ich dann so ein bisschen Probleme am Zoll, an der Grenzpolizei quasi auszureisen, weil ich ja 8 Monate im Land war und meine Aufenthaltsgenehmigung schon hatte, die aber noch in Tunis lag, noch nicht in Madia angekommen war und ich dann bei der Polizeistelle in Madia nochmal ein paar Tage vor der Abreise war, um mir dann eine offizielle einen Schrieb mit Stempel und Unterschrift zu holen, dass ich also jetzt nicht diese 4 Monate nachzahle, weil das wäre schon eine ziemliche Summe gewesen. Und wir hatten dann auch mit einem Zöllner erst ein bisschen einen Quark und dann kam noch ein anderer dazu und dann lässt man halt ein bisschen seinen Charme spielen und findet dann raus, ah, der spricht ja ein paar Brocken Deutsch und lobt ihn dann für seine tolle Aussprache und dann werden da 5 Augen zugedrückt und man wird durchgewunken, kriegt den Stempel in den Pass und fertig. Ich hatte mir natürlich vorher wieder so, wie ich halt manchmal so bin, 1000 Szenarien ausgedacht, wie wird das alles und oh Gott, hoffentlich komme ich da jetzt ohne Probleme irgendwie raus und ich will einfach nur diesen Stempel und mit dem Auto alles gut und die Schilder aus Tunesien erstmal abgegeben. Ich muss dann wieder neue holen, wenn ich einreise nächste Woche. Auch gar kein Problem und der Hund war dann so eine Sache, vorab schon eine Rübe gemacht, oh Gott, reicht dieses Gesundheitszeugnis für Italien, das ich von der Tierärztin in Madia in Tunesien noch geholt hatte, reicht dieses Labording da von der Tollwutimpfung, da muss ein bestimmter Titer erfüllt sein, der war aber 4-mal so hoch bei Tibor, also locker bestanden quasi, hätten sie in Italien kontrolliert und wie es dann so war. Es hat niemanden gejuckt. Ich habe dann bei der Einreise in Italien am nächsten Tag dem Beamten da meinen Pass gegeben. Der hat ihn dann durchgescannt irgendwie und habe ich gesagt, oh, ich freue mich jetzt so auf einen schönen Café Italiano. Und dann hat er gelacht und dann war auch gar nicht mehr die Nachfrage nach dem Hund und einfach durch und fertig. Es war völliger Popel und wieder liest man im Internet so viel Zeug und auch die Bedingungen auf der Fähre, mit Maulkorb und diesem und jenem mit dem Hund und nix war. Die Leute scheißen einfach drauf. Also es wird überall nur mit heißem Wasser gekocht. Das ist auch da wieder die Erfahrung. Die Fährfahrt dauert 18 Stunden, also von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag. Dann die Stunde Zeitverschiebung nach vorne. Das heißt, wir waren so gegen 15 Uhr dann in Civitavecchia am Hafen. Hat dann einige Zeit gedauert, bis dann die ganze Verladung und Abladung der Autos natürlich stattfindet. Man wird dann in so Reihen eingereiht. Das kennt ihr sicherlich einige von euch, die mit dem Auto auch schon über Fähren, mit der Fähre irgendwo hingefahren sind, seid. Alles sehr, sehr gut organisiert. Ja, und wir waren ziemlich müde, weil die Nacht wirklich gar keine richtige Nacht war, obwohl der Seegang sehr ruhig war, also die Fahrt selber sehr entspannt war. Hatten wir leider das Pech mit unserer Kabine, dass es unglaublich laut war auf dem Gang und über uns und Türen permanent geschlagen wurden. Also wir haben kaum Auge zugemacht. Auch das nicht so ein Drama, man überlebt das. Bisschen schockierend war, ja, so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft zu sehen. Wir dann in unserer schönen Kabine und mit Hund und alles. Und andere Leute schliefen halt auf dem Gang, auf dem Boden. Und es ist schon, ja, so eine Erinnerung an das eigene, an den eigenen Wohlstand vielleicht, zu merken, ja, es geht nicht jedem so gut. Es gibt viele Menschen, die viel, viel weniger haben und trotzdem macht man sich auch im Wohlstand zu seiner Rübe und denkt sich wieder irgendwelche Probleme aus. Und ja, das war schon eine Erfahrung, also dann so quasi über Leute vor der eigenen Kabinentür zu steigen, die auf dem Boden schlafen müssen, ja, weil es einfach nicht anders geht. Dann sind wir von der Fähre gefahren, waren in Italien und sind nach Bologna gefahren, was nicht so weit war, aber eine ziemlich lange Autofahrt mit Stau und wilden LKW-Fahrern, die ja überhaupt nichts anbrennen lassen. Und ja, an dem ersten Autogrill gestoppt und gleich mal ein Cappuccino gezischt und da schon die erste Erfahrung mit grimmigen Europäern gemacht, denn die Frau hat überhaupt gar nichts zu lachen und der Inhaber der Tankstelle hat mich auch gleich irgendwie noch zurechtgepfiffen auf dem Parkplatz wegen der Kleinigkeit und ich dachte nur sehr, welcome in Europe. Ich war jetzt wirklich verwöhnt und das sage ich auch nicht mit Koketterie, sondern einfach aus dem wahren Leben gegriffen. Ich war jetzt so verwöhnt, in Tunesien auf so lieben Service wirklich zu 95% zu stoßen, ob ich im Café war, im Einkaufsladen, im Supermarkt, überall, wo Dienstleistung gefragt ist, habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und dieses willkommene, herzliche auch für mich als Europäerin hat mich selber auch ein bisschen verändert im Positiven, dass ich viel mehr Geduld habe, wenn mal was nicht so schnell geht, dass ich halt mal im Supermarkt, wenn da 5 Kassen sind, aber nur 2 auf sind und an jeder offenen Kasse von diesen 2 halt 30 Leute stehen, aber sich keiner beschwert und keiner meckert und keiner diskutiert und keiner irgendwelche Sprüche lässt und man sich einfach da einreiht und beobachtet, wie langsam das alles durch den Scanner an der Kasse geht und sich denkt, so what? Dann komme ich hier halt 10 Minuten später raus, so what? Und das ist ja in Deutschland einfach, wir kennen es alle von den Supermärkten, es kann einfach nicht schnell genug gehen. Man reiht sich in die angeblich schnellste Schlange ein, ist dann verärgert, weil es dann doch nicht die schnellste war, sondern eher die langsamste. Und so geht es in einem fort. Naja, also da erstmal nicht so die erste tolle Erfahrung gemacht. Letztendlich war dann das Hotel in Bologna sehr schön. Schönes Abendessen noch genossen mit einem schönen Weißwein. Und dann am nächsten Tag nach Garmisch weitergefahren. Ja, und erstmal hier eingecheckt in der Wohnung von einem unserem Bekannten, der hier sehr schön wohnt oder beziehungsweise eine Zweitwohnung hat und nur sehr selten hier ist und uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Auch da vielen Dank an Stefan, sollte er jemals diesen Podcast hören. Ja, das macht natürlich schon einen großen Unterschied, wenn man einfach quasi mit Sack und Pack sich selber versorgen kann, eine voll ausgestattete Küche hat, ein warmes Zimmer, ein Bett und ein schönes Bad hat. Also das macht schon was aus. Ja, und dann haben wir erstmal ein bisschen was zu organisieren gehabt die letzten Tage. Also die Zeit geht sehr schnell rum. Ich genieße es. Ich habe ein paar Läufe schon genossen auf den alten Strecken. Bergintervalle wieder mal gemacht. Und es ist schon noch was da. Es ist nicht alles flöten gegangen. Eine Fitness, die man über Jahre aufbaut, die verliert sich nicht nach, auch nicht nach 8 Monaten, denn ich war ja dort auch in Bewegung und mache ja dort auch mein Training. Ja, also in diesem Sinne, man kann sich schon auch im Flachen auf einen Berg vorbereiten. Dazu hatte ich ja schon mal extra eine Folge gemacht. Jetzt möchte ich gerne direkt umschwenken zum Thema Hörerfragen von der Sabrina. Eine ihrer Fragen war, was mache ich, wenn ich extreme Hitze am Wettkampftag habe? Also wenn quasi ja so eine Hochsommerhitze angesagt ist und gerade zufällig an diesem Tag mein Wettkampf liegt. Egal, ob das jetzt ein 10-Kilometer-Lauf ist oder ein Ultramarathon oder ein Halbmarathon, ist ja wurscht. Also einfach ein Wettkampf, wo man natürlich auch sein Bestes geben will. Man kann sich auf Hitze in diesem Sinne gar nicht so vorbereiten. Es ist eher so, dass man an den Tagen davor schon schauen sollte, genug Wasser zu trinken. Jetzt auch nicht übermäßig, dass alles wieder rausgeschwemmt wird. Also jetzt nicht 4-5 Liter unbedingt trinken, aber dass man schon so seine 2,5-3 Liter mal trinkt. Vor allem auch mit Elektrolyten angereichertes Wasser, sprich eine Kohlenhydratlösung mit Elektrolyten. Ich schwöre da ja auf Tailwind. Wie ihr wisst, da ist alles drin, was man ausschwitzt, kann man sich dann mit einem Tütchen, einer Portion locker wieder reinholen. Wem das zu süß ist oder zu viel im Mund ist, der kann es auch auf einen Liter verteilen. Einfach ein Tütchen oder 2 Löffel aus der großen Packung von Tailwind zum Beispiel. Aber auch andere Produkte, die natürlich hernehmen können. Hauptsache, es sind Elektrolyte drin. Auflösen, schon mal einen Tag vorher trinken, dass man schon mit diesen Mineralien, mit diesen Mineralstoffen gut versorgt ist. Was man über den Schweiß natürlich dann noch mehr verliert, wenn die Hitze extremer ist. Ja, und einfach sich ein Mindset zu schaffen, dass die Hitze nicht der Feind ist. Also ich kenne das ja nur allzu gut von der Wüste. Jetzt letztes Jahr im Oktober, da war es sehr heiß. Im Februar nicht so ganz. Es wurde auch warm, aber nicht heiß. Und dann kenne ich es natürlich auch aus Marokko von vor vielen Jahren, als ich dort den Marathon des Sable gelaufen bin. Und da hatten wir 6 Etappen. Die 250 Kilometer waren das, 242, um genau zu sein. Ein paar tausend Höhenmeter, man sollte es nicht glauben, über Geröll und Felsen und kleineres Gebirge in der Wüste, was es dort auch gibt. Ja, und da hatte ich natürlich jeden Tag mit sehr großer Hitze zu tun. Ende März, Anfang April war das. Und ich weiß noch, dass die Temperaturen in dem Jahr speziell bei ungelogen 45 bis 49 Grad lagen. Dazu aber man sagen muss, ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt auf einen Dschungelrace vorbereite, wo ich extreme Luftfeuchtigkeit habe und die Leute da auch eingehen würden, wie die fliegen, oder ob ich eine trockene Saunahitze habe. Die Saunahitze ist deutlich leichter, weil man einfach ja, noch einigermaßen Luft kriegt. In so einer feuchten Hitze, also ich komme damit zum Beispiel gar nicht klar, andere kommen damit klar. Auch das ist immer so eine Sache, wie ist man selber geeicht? Ich kenne eine Freundin, auch die auch gleichzeitig Athletin ist im Coaching, die sagt, um Gottes Willen, Wüste ist gar nichts für mich. Sie war kürzlich in einer Wüste und hat festgestellt, trockene Hitze ist gar nichts für sie. Lieber das feuchtere Klima, auch wenn es dann ein bisschen heißer ist. Da muss man es einfach für sich schauen. Ich denke, so oder so ist es wichtig, dass man genug Flüssigkeit hat. Salze, Mineralien, Elektrolyte sind damit gemeint. Das ist das Wichtigste. Und das Mindset, damit meine ich, dass ich die Hitze zu meinem Begleiter mache. Ich akzeptiere, dass die Hitze da sein wird und ich passe mich an. Das heißt, ich baller halt nicht erstmal los und verschieße meine ganzen Körner und bin dann irgendwie am Ende nach ein paar Kilometern oder nach einer Stunde, sondern ich versuche mal reinzufinden, mir ein bisschen Zeit zu geben, in so einen Flow zu kommen und zu schauen, wie reagiert denn mein Körper. Ich nehme dann vielleicht alle 10 bis 15 Minuten Wasser und Elektrolyte auf, Kohlenhydrate. Ich schaue, dass mein Energielevel gut bleibt, dass im Magen was drin bleibt, dass ich Carbs eben zu mir nehme, dass meine Energie, die ich in den Muskeln brauche, durch die Kohlenhydrate eben gewährleistet ist, dass ich nicht irgendwann auf dem leeren Tank laufe. Es ist ja, wie ich immer auch so schön sage, ihr habt da euren Körper, der euer bestes Auto quasi ist, also ein edles Auto, das ihr auch nicht mit Scheiße betanken würdet. Also schaut man bei sowas eben auch noch mehr auf sich und schaut, dass man gute Sachen zu sich nimmt. Und das vorher natürlich im Training testet, auch mal vielleicht, wenn man weiß, oh, an dem Wettkampftag X, da wird große Hitze erwartet, dass ich dann schon mal in den Wochen vorher versuche, mal bewusst in der Mittagshitze eine halbe Stunde locker zu laufen. Locker. Und mal teste, was bleibt überhaupt im Magen? Bin ich mehr der Geltyp? Bin ich mehr der feste Nahrungstyp? Bin ich mehr der flüssige Carbs, wie zum Beispiel Tailwind, das ich einfach nur auflöse in Pulverform, in Wasser und fertig? Da rauszufinden, wie tick ich. Hört da auch noch mal rein in die Folge mit Sporthunger. Mit den Jungs, die haben da sehr, sehr wertvollen Input gegeben, wie man überhaupt zu der richtigen Nahrung kommen kann, zu der richtigen Verpflegung im Training und im Wettkampf. Das mal dazu. Also akzeptieren, die Hitze wird da sein und sie zum Freund machen. Vorher Testläufe machen, ausreichend Wasser trinken mit Elektrolyten. Dann war noch die zweite Frage von Sabrina in diesem Zusammenhang. Wie schütze ich mich denn vor Überhitzung? Und wie kriege ich es auch hin, meine Gesundheit dadurch nicht zu gefährden, wenn einfach große Hitze wartet? Es gibt natürlich die ganz starken Extreme, wo Leute in den heißesten Wüsten dieser Erde Etappenläufe machen. Ich glaube, das ist die Atacama, wenn ich mich nicht täusche. Kann mich jetzt aber auch täuschen, oder Gobi. Eine von denen ist die heißeste Wüste, mit Temperaturen über 50 Grad. Und da gibt es Läufe, die da stattfinden, wo Läufer ja offensichtlich auch durchkommen und finishen. Das heißt also, es ist ja theoretisch möglich und praktisch auch. Bedeutet, dass ich einfach mich wieder anpasse und mich nicht gleich verballere. Ein Schutz vor Überhitzung ist dann gewährleistet, wenn ich auf meinen Körper achte. Wenn ich die ersten Zeichen vielleicht bekomme von, oh, da wird es gerade knapp, da bin ich an so einer Schwelle. Ich hatte das auch beim Marathon des Sables. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag, da hatten wir, ich glaube, einen Marathon zu laufen, so 40 Kilometer, 41 Kilometer. Und es war so auf den letzten 10 Kilometern. Ich dachte so, oh, wann ist das endlich vorbei? Und diese Hitze und die Mittagshitze morgens um 9 der Start, dann läuft man richtig schön in die Mittagshitze rein, um es auch nochmal ein bisschen anstrengender für alle zu machen. Und ich hatte so einen Buff, so ein Schlauchtuch um den Hals, was natürlich vielleicht ein bisschen komisch klingt, weil bei Hitze noch so ein Tuch zu tragen. Aber mein Trick war, das hatte mir vorher auch niemand gesagt, und hier ist der andere Punkt, der dazu kommt, Not macht erfinderisch. Ich hatte einfach intuitiv gedacht, okay, ich muss meinen Nacken kühl halten. Habe mir nach meiner Uhr alle Viertelstunde einen Schluck Wasser in den Nacken gekippt. Das Buff war dann quasi kühl im Nacken. Hat sowieso ein Cappy auch auf. Auch das ein wichtiger Punkt, ein Cappy aufzusetzen und da auch mal Wasser drüber zu kippen, dass der Kopf kühl bleibt. Also nicht hier mit dem blanken Kopf und der blanken Stirn in der Oberhitze laufen, sondern ein Käppi nehmen. Oder ein Turban. Der hat sich ja zum Beispiel beim Ultra Mirage letzten Oktober, als ich dort gelaufen bin in Tunesien, am allerbesten bewährt. Und wenn es die Berber schon vormachen, die werden es ja wissen aus einer jahrtausendenalten Tradition. Ja, also das zu dem Punkt. Ein Buff könnt ihr dann nehmen, immer wieder in den Nacken das Wasser tun. Das verdunstet dann natürlich, aber hält in dem Moment den Nacken kühl, den Kopf kühl halten. Ich würde es nicht unbedingt mit Icepacks oder so rummachen, kann man auch, aber wie soll man das irgendwie hinkriegen? Also da reicht auch einfach Wasser und das Tempo anzupassen. Genau, das sind so diese wichtigsten Punkte. Und wenn ich dann halt merke, okay, da kommt jetzt so ein leichter Schwindel, wie ich es eben auch beim Marathon des Sables auf der besagten Etappe hatte und merke, boah, meine Birne wird jetzt aber richtig heiß und ich kann mich gerade gar nicht mehr abkühlen, dann gehe ich ein paar Schritte oder ich halte kurz an, sammle mich, nehme noch mal ein bisschen Energie auf, ein paar Kohlenhydrate, trinke noch mal ausreichend Wasser und schaue, dass ich wieder ein bisschen ja, zu einer Kraft komme. Es kann natürlich auch schnell mal kippen, dass man dann vielleicht aus den Latschen kippt, aber wenn ich gut auf mich achte schon vorher und achtsam unterwegs bin und jetzt nicht nach der nächsten Bestzeit an einem völligen Hitzetag strebe, dann sollte es eigentlich alles kein Problem sein. Es sind einfach Erfahrungen, die man macht. Wie ich immer sage, es ist alles irgendwie ein Experiment. Auch diese Tipps, die ich euch jetzt gebe, haben auf meine Situation damals gepasst. Natürlich gibt es auch generelle Tipps, die ich da geben kann, die euch jetzt vielleicht auch helfen von dem, was ich gesagt habe zu dem Thema. Aber natürlich gibt es noch andere Tipps, die ihr auch umsetzen könnt. Also auch für euch selber mal überlegen, wonach ist mir intuitiv? Was kann ich selber für eine Strategie entwickeln zu diesen Tipps jetzt noch? Und dann war die letzte Frage von Sabrina, trotz Hitze Leistung erbringen. Wie geht das? Habe ich zuletzt erlebt, auch beim Ultra Mirage, als ich den 52er gelaufen bin letzten Oktober und den Lauf meines Lebens hatte, muss ich wirklich so sagen. Und Leistung war möglich, weil, das ist der nächste Punkt, ich generell der Hitze nicht abgeneigt bin. Natürlich ist es nicht so prickelnd, bei 35 Grad, 40 Grad zu laufen. Aber wenn man generell weiß, man ist sowieso mehr der Sommertyp, der Wärmetyp als der kühle Typ. Es gibt ja auch viele Läufer, die sagen, boah nee, sobald es 20 Grad ist, kann ich nicht mehr gescheit laufen. Und dann gibt es Leute, die sagen, boah, unter 20 Grad geht gar nichts bei mir. Also man muss einfach bei sich schauen, zieht es mich denn generell in wärmere Gefilde? Laufe ich tendenziell lieber bei Wärme und vielleicht sogar bei Hitze? Ist das natürlich auch vom Kopf her schon viel leichter, als wenn ich mich total im Widerstand befinde gegen etwas und dadurch natürlich noch mehr Druck aufbaue. Widerstand erzeugt noch mehr Widerstand. Heißt also, in dem Fall vielleicht wirklich dann auch von einem gewissen Wettkampf abzulassen, so toll und schön der auch klingen mag oder so gerne man ihn vielleicht auch machen würde. Es bringt ja alles nichts, wenn man merkt, dass man im Grunde gar nicht so der Hitze zugetan ist. Und am Ende fließt das dann eben auch mit in die Performance rein. Wenn ich dann mich merke, oh Gott, diese Hitze, und mir das ständig auch sage, dann wirkt sich das auf den Körper aus. Es ist diese Mind-Body-Connection und Body-Mind. Es ist ein Wechselspiel zwischen beiden. Es ist nichts von Mind and Body oder Body and Mind, sondern es ist immer ein Wechselspiel, das sich gegenseitig bedingt. Sind die Gedanken entsprechend, wirkt sich es entsprechend auf den Körper aus. Ich kann nicht denken, oh, scheiß Hitze, und dann aber Gas geben wie sonst noch was. Also das geht einfach nicht. Die Gedanken haben eine Auswirkung auf mein Handeln. Umgekehrt fühle ich mich gut, merke ich, wow, die Beine sind ja richtig spritzig, hege ich positive Gedanken und denke mir, wow, es läuft ja richtig gut, ich bin richtig im Flow. Nur als Beispiel an Gedanke, was da kommen kann. Könnte ich auch andere Gedanken sein, die positiv sind. So ist dieses Wechselspiel. Also da zu schauen, wie ist denn tendenziell die Neigung zu der Hitze hin mehr oder zu der Kälte? Ich hoffe, dass ich damit jetzt diese Fragen beantworten konnte. Hoffe, dass ihr ein bisschen spannende Unterhaltung hattet, ein bisschen was aus dem Leben erfahren habt wieder. Wir sind jetzt noch eine Woche hier in Deutschland, werden dann wieder die Rückreise antreten und sind ja in 10 Tagen dann schon wieder back in Tunesia. Ich wünsche euch bis dahin, bis zur nächsten Folge, die wahrscheinlich dann am Ende der kommenden Woche veröffentlicht wird, eine gute Zeit. Lasst mir jederzeit eure Fragen zukommen per WhatsApp. In den Shownotes ist die Nummer eingeblendet. Schreibt mir eine E-Mail, lest das Buch, flüstert einfach alles weiter. Ihr kennt das Prozedere, hinterlasst auch bei Spotify eine Bewertung oder bei iTunes auch gerne. Ich möchte euch noch zum Abschluss einen neuen Podcast empfehlen von Ida-Sophie Hegemann, Profi-Trailläuferin. Hier gähnt gerade der Tibor im Hintergrund, unser Hund. Jörn, ne? Bist du auch ein Fauli heute, nach unserem Läufchen heute Morgen. Ida-Sophie Hegemann, Profi-Trailläuferin bei The North Face, mit Kimi Schreiber zusammen, langjährige Profi-Athletin bei Adidas Terex. Die zwei haben zusammen einen Podcast ins Leben gerufen, Höhenmeter pro Kilometer. Hab vorhin mal in die erste Episode reingehört. Ist wirklich ganz süß, wie die beiden das aufziehen. Da erfahrt ihr einfach ein bisschen Hintergrundwissen, wie das so ist im Leben von Trailläuferinnen, die das als Profi machen und vom Leistungssport quasi leben. Und vielleicht habt ihr Bock, mal reinzuhören. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Run happy and be happy, eure Anna.